Ihr Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Bernhard Hirt. Bernhard ist Inhaber vom Zukunft Transformations Network oder Netzwerk. Ja. Bernhard ist Unternehmensberater. Er ist Coach für Führungskräfte und Organisationen. Und er ist Ex-Marketing-Chef von Blum. Ja. Wir gehen heute gemeinsam auf die Suche nach dem Bewegungssinn. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Bernhard.
Ja, hallo Harald. Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich wirklich, dass wir uns mal gegenüber sitzen. Mhm. Wir haben uns früher schon öfters gegenüber gesessen. Ja. Und trotzdem, was viele ja nicht wissen, ist, dass unsere beiden Arbeitgeber, ich sage jetzt mal, eine gesunde Feindschaft gepflegt haben.
Ja, gesunder Wettbewerb, würde ich sagen, oder? Feindschaft, gesunder Wettbewerb, der ja beide zu Höchstleistungen angetrieben hat. Und so soll es ja auch sein. Und ich glaube, das ist auch heute noch so.
Ja. Gut so, ja. Wenn man es mal genau nimmt, ja, diese beiden Unternehmen, Blum und Grass, du warst für Marketing und Kommunikation bei Blum verantwortlich, viele Jahre. Wie viel waren es? 20?
Ja, 16
oder
insgesamt.
16?
Also 20 war ich dort und 16 hatte ich so die Gesamtleitung dann auch fürs Produktmanagement, Kommunikation, das ganze Thema E-Business, das dann irgendwann einmal dazu kam und natürlich auch das Thema Marke, genau. Branding und so weiter. Ja.
So, ich hatte quasi ähnliche Aufgaben, genau, bei der grünen Seite, ja, ja, bei Grass. Und jetzt muss man für die das Spiel nicht kennen, vielleicht dazu sagen, oder die nicht aus Vorarlberg kommen, müssen wir dazu sagen, Blum und Grass sind wie Puma und Adidas oder wie Barcelona und Real Madrid, ja, oder wie Schalke und Dortmund. Genau. Also es gibt nur entweder oder.
Ja, ja, ist richtig.
Das gilt sowohl, was die Fanzugehörigkeit angeht, wie auch in der Kneipe abends.
Mhm, ja? Genau.
Also man sitzt nur mit Leuten am Tisch, die den gleichen Farbcode vertreten. Ja? Als ich hierher gekommen bin, war das für mich neu. Mhm. Aber man gewöhnt sich da schnell rein, ja, in diese. Ja, Feindschaft finde ich zu viel. Also es ist ein
lass uns bei gesundem Wettbewerb, oder?
Es ist ein gesunder Wettbewerb.
War doch ein gewinnbringender Wettbewerb, würde man heute sagen. Ja,
genau. Und wenn man es genau nimmt, ich behaupte jetzt mal, 70% aller Beschläge weltweit kommen aus dem kleinen Ort Höchst in Vorarlberg. Also das ist schon faszinierend, weil beide Unternehmen, jetzt muss man dazu sagen, Grass und Blum kommen ja nicht nur aus einer Ortschaft. Mhm. Wir haben quasi eine gemeinsame Mauer.
Genau, ja? Kleine Straße dazwischen.
Eine winzige Straße genau dazwischen. So, das heißt, die Unternehmen sind echt Nachbarn, genau, in Höchst. Mhm. Und ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, in Höchst wohnen 8.500 Menschen. Mhm. Ja. Wie viel arbeiten bei Blum mittlerweile? In Vorarlberg? Ich glaube 4.000.
Das sind schon mehr.
Ja, oder noch mehr. So, ja. Bei Grass sind es 1.000. Ja. So, also wenn man sich überlegt, ein Großteil der Bevölkerung arbeitet wahrscheinlich bei den beiden Unternehmen.
Ja. Genau.
Das heißt, egal wo man auf der Welt einen Schrank, eine Tür, eine Küche, genau, eine Küchenschublade aufzieht.
Badezimmer, Wohnzimmer, ja, wo auch immer.
Genau. Ja, findet man Beschläge aus Vorarlberg.
Genau. Das war ja auch so eine Krankheit früher, oder? Der erste Blick, wenn man ins Hotelzimmer reinkam, Kassentüre auf und schauen, was haben die eingebaut. Aber auch meine Frau hat sich daran gewöhnt.
Die Krankheit lässt nicht mehr nach, glaube ich. Also ich habe die immer
noch. Ja, das geht mir heute auch noch so. Ja, ganz genau. Erste Blick ist immer Schublade auf, Kasten auf, was ist da eingebaut. Gell? Genau.
Irgendwie hat uns beide, glaube ich, die Branche fasziniert und angezogen. Mhm. Und weil was ich immer schön fand, war die Tatsache, dass wir für die Leute zu Hause Produkte herstellen.
Genau.
Also näher an den intimsten Wohnbereich kommt man nicht ran. Dass man helfen kann, Möbel besser zu machen, Abläufe zu vereinfachen und irgendwie, wenn man es genau nimmt, für mehr Lebensqualität zu sorgen.
Ja, und gerade auch die Küche ist ja so das Herz in jedem Haus, ja. Oder das Zentrum. Und wir haben ja auch immer gesagt, das ist so der größte Arbeitsplatz der Welt, oder? Weil in jedem Haus oder in jeder Hütte gibt es letztendlich eine Feuerstelle. Da sind wahrscheinlich oder, ohne Möbel noch, aber es gibt eine Küche, oder? Genau, es wird gekocht, es wird Essen zubereitet und ja, das waren wir immer mittendrin.
Das Zentrum genau. Des Hauses, ja, genau. Das Zentrum des Lebens ja, eigentlich. Genau. Ja. Ja, du, jetzt haben wir beide diese Zeit hinter uns gelassen, wobei so ganz hinter uns gelassen haben wir es nicht. Ja? Also ich glaube, wir sind immer noch interessiert. Absolut, ja. Wir haben ganz viele Freunde und Kollegen, die weiterhin da in der Branche unterwegs
genau.
sind.
Ja. Ja, und war auch eine sehr schöne Zeit, ja, eine sehr lehrreiche Zeit, genau. In der wir da viel erleben durften. Und von dem her ist immer ein schöner Blick zurück.
Ein wunderschöner Blick zurück. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Ja? Genau. Ist ja dein Thema.
Ganz genau.
Ja. Das war eben im Grunde.
War immer schon mein Thema.
Ja, genau. Jetzt erklärt sich so ein bisschen auch der Bewegungssinn. Mhm. Ja? Weil wir haben ja immer gesagt, das, was wir damals hergestellt und verkauft haben, waren Bewegungssysteme. Ja? Es ging irgendwie um Bewegung in Möbel.
Genau. Ja?
Auf zu gedämpft, ja,
wie auch immer. In allen Varianten.
In allen Varianten. Aber die Bewegung kann man natürlich auch auf Menschen und Unternehmen umlegen. Ja, so, das heißt, wenn wir nicht in Bewegung bleiben, heißt das Stillstand.
So ist es, oder Rückschritt.
Oder Rückschritt, ja. So, das heißt, eigentlich haben wir nach unseren Karrieren bei den zwei großen Möbelplayern haben wir beide eine neue Richtung eingeschlagen. Mhm. Fand ich interessant. Mhm. Ja. Während du eher auf die Richtung Coaching gegangen bist, also Menschen weiterzuentwickeln, Unternehmen weiterzuentwickeln, so kam bei mir dann der Sinn dazu über Human Unlimited, den Frank Dobheide. Mhm. Und ich bin jetzt beim Sinn hängen geblieben. Mhm. Ja, habe mich mit Viktor Frankl auseinandergesetzt und der ganzen psychologischen Seite der Kommunikation. Ja. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich, glaube ich, nach, wie viel waren es jetzt, 38 Jahren echt nochmal neu verliebt habe in meinen Beruf.
Ja.
Also, das ist etwas, das
eine neue Liebe.
Ja, das ist wie eine neue Liebe. Ja. Ja. Jetzt wollte ich fragen, ist es bei dir ähnlich gewesen?
Ja, natürlich, ganz genau. Sonst hast du ja auch die Energie und die Kraft nicht, um das zu machen. Und ich denke, gerade das Thema Sinn, Steilvorlage, könnten wir jetzt natürlich einen Podcast nur über dieses Thema machen. Aber gerade auch in dem, was ich jetzt mache, ist Sinn natürlich ein Riesenthema, oder? Also wenn es darum geht, gerade in der Führung, oder? Wenn ich den Leuten den Sinn nicht vermitteln kann, oder? Wird es nichts werden, funktioniert es nicht. Und das ist ja das, was wir heute, glaube ich, fast überall sehen, oder? Wieso bekommen wir die Leute nicht mit in dieser großen Transformation, in diesen Veränderungen? Ja, weil wir zu wenig Zeit drauf verwenden, auch immer wieder den Sinn zu erklären oder in Bildern aufzuzeigen, wieso machen wir das Ganze. Und ich glaube, da kann man jetzt die Politik nehmen, die da im Moment leider komplett versagt oder das Feld den Populisten überlässt, oder? Aber auch in Unternehmen sehe ich das immer wieder, oder? Also so typische Situation für mich ist ja oft, dass ich mit dem Geschäftsführer so ein Einstiegsgespräch mal habe. Und dann frage ich, ja, wissen denn eure Leute überhaupt, wo ihr hin wollt, wieso ihr das macht? Und dann bekomme ich oft zur Antwort, na ja, klar, das müssen die alle wissen. Und sage ich, ja, darf ich mal kurz rausgehen und mit einigen da draußen sprechen? Und das wird dann ganz spannend. Dann kommt sofort, ja, vielleicht wissen es doch nicht alle und könnte schon sein, dass sie es ein bisschen anders sehen und so weiter. Und das ist genau das Thema, oder? Der Sinn, wieso machen wir das, was wir machen? Und das muss jetzt nicht immer hochphilosophisch sein, oder? Aber es muss einfach klar sein, wieso machen wir das? Also ich kann dir da auch eine kleine Geschichte erzählen, bei einem Kunden erlebt, als wir da am Morgen hinkamen, das war im erzähle ich auch gerne im Training immer wieder die Geschichte, das war am Morgen im Winter und da kamen wir, da hat's fest geschneit über die Nacht und da haben wir gesehen, die Mitarbeiter sind am Schneeschaufeln, vorne auf dem Parkplatz. Und wir sind da, dann haben unseren Platz gefunden, sind ausgestiegen und da war total miese Stimmung. Die haben da vor sich hingeflucht, so quasi, jetzt müssen wir da Schnee schaufeln und verwende jetzt da nicht dieselben Ausdrücke, aber kannst du dir vorstellen, war für die keine Freude. Und dann haben wir uns schon gewundert und sind dann reingegangen und haben dann da mit dem Geschäftsführer gesprochen und gesagt, du, was ist denn da los bei euch? Oder? Was ist so total schlechte Stimmung? Ja, wieso? Dann sage ich, ja, die sind alle am Fluchen und Schimpfen und ganz schlecht drauf, weil sie da Schnee schaufeln müssen, oder jetzt? Und dann sagt er, ja, klar, oder? Heute kommt ein großer Kunde, ganz wichtiger Kunde für uns. In der Nacht hat es viel geschneit. Die Bahner von der Gemeinde, die sind ausgelastet, die hatten keine Zeit. Jetzt haben halt die Leute schnell rausgeschickt und gesagt, schaufelst den Parkplatz aus, oder? Und dann haben wir nur die Frage gestellt, der Kollege und ich, habt ihr denen gesagt, dass da ein wichtiger Kunde kommt? Wissen die, warum sie das machen, oder? Und dann gesagt, na, das ist nicht so wichtig, oder? Und ich glaube, das sind so Dinge, das kostet nicht viel, das braucht nicht viel Zeit, oder? Aber wenn ich das einfach so erkläre, keine Ahnung, es hätte ihnen sicher nicht mehr Spaß gemacht, oder? Aber ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn sie das gewusst hätten, warum sie jetzt am Schneeschaufeln sind, oder? Und ich glaube, das, so ist es mit kleinen Sachen und so ist es auch mit den ganz großen Dingen, oder? Wenn wir die Leute mitnehmen wollen, ob das jetzt, keine Ahnung, das Thema Klima ist oder was auch immer wir da in der Politik sehen oder wenn wir jetzt sparen müssen, wenn wir die Leute nicht mitnehmen, den Sinn immer wieder erklären und auch das bildhaft erklären und darstellen können, verlieren wir die Leute. Und ja, das ist so eines meiner großen Themen auch, wenn es um Transformation, Change geht oder Veränderungsprozesse in Unternehmen. Da immer wieder zu schauen, wie kriegen wir die Leute mit, oder?
Kommunikation, es ist eigentlich
immer wieder Kommunikation,
das einfache ist, Thema Kommunikation.
Ja, es ist einfach und nicht einfach, ja, genau. weil die schlechteste ist, Kommunikation ist oft, dass man gar nicht kommuniziert. So, genau. Ich habe es im Kopf, oder? Genau. Wie da das Beispiel mit dem Geschäftsführer, ich habe es im Kopf, oder? Aber ich erkläre das zu wenig oder kommuniziere das zu wenig. Aber Kommunikation ist das ganz, ganz große Thema.
Also ich glaube, das ist unser Riesenvorteil, den, ich sage jetzt mal, 15, 18, 20 Jahre Konzernzugehörigkeit einfach mit sich brachten. Ja? Genau, ja. Dass wir wissen, gibt es verschiedene Prinzipien, die für alle gleich sind, also für alle Unternehmen gleich sind. Und da gehört unter anderem dazu, ja, dass Führungskräfte meistens gar nicht ausgebildet sind als Führungskräfte, sondern die waren gute Fachleute.
Ja, genau,
ja. Das war ja früher so. Ja. Ja. Der die Drehmaschine am besten bedienen konnte, der wurde irgendwann Abteilungsleiter.
Ja. Ja, das
ist völlig normal. Ja. Aber der hat nie gelernt, mit Menschen umzugehen.
Ganz genau. Ja, also es ist... Wir bieten ja auch unter anderem einen Lehrgang an oder offene Lehrgänge, offene Trainings, wo Teilnehmer verschiedener Unternehmen zu uns kommen. Und das sind in der Regel genau Leute, die eine Karriere gemacht haben als Fachkraft und jetzt Teamleiter, Abteilungsleiter werden und ein Team führen müssen. Und das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, die von Anfang an mitnehmen, ist, dass die jetzt plötzlich einen neuen Job haben, oder? Und so. Das ist vielen nicht bewusst, oder? Ich stelle dann auch immer die Frage, wie seid ihr eigentlich Führungskraft geworden, oder? Und das ist immer noch ein häufiges Muster. Ja, ich bin halt der am längsten dabei ist. Mhm. Ich bin der sich am besten auskennt. Mhm. Keine Ahnung. Das sind immer noch ganz häufige Muster. Und es ist genauso, oder? Und das ist auch ein Teil unserer Arbeit, Führungskräfte auszubilden, Trainings zu machen, in diesem offenen Format, aber natürlich auch... gibt es da auch Inhouse-Formate, Inhouse-Prozesse, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ganz genau. Und gerade wenn wir Inhouse arbeiten bei Unternehmen, ist es auch spannend, wenn wir das Ganze einfach mischen, oder? Wenn wir, da haben wir auch schon Prozesse gemacht, wo wirklich vom Geschäftsführer bis zum Schichtleiter das immer wieder gemischte Gruppen waren und das ist auch ganz, ganz spannend, ja. Ja, die Dynamik, die da entsteht.
Das glaube ich, absolut.
Und so kann sich dann auch Führungskultur wirklich entwickeln, ja. Ja.
Also ein Aspekt, weil du es gerade angesprochen hast, das sind Dinge, das muss von oben gewollt sein. Mhm. Also du kannst unten, wir reden jetzt wieder in oben und unten, schlimm genug, aber ist halt in vielen Unternehmen noch so.
Versteht man halt so immer noch.
Ja, genau. Aber man kann unten viel wollen und viel organisieren, wenn es oben nicht gelebt wird und gefördert, verpufft die ganze Energie. Ja. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Role Model Nummer 1 ist immer das Management.
Ja, das Management hat sicher ganz eine zentrale Rolle, wobei ich möchte es nicht immer so allen so einfach machen und sagen, ja, nur weil es die da oben nicht machen, müsst ihr das auch nicht machen. Das ist ja auch so immer so ein Thema in den Workshops, dass ich sage, ja, das berühmte Beispiel, das es halt immer noch gibt, keine Ahnung, da gibt es in vielen und in den meisten Unternehmen natürlich die Regelung, man darf nur mit Sicherheit schon in die Produktion rein. Ja, nur weil jetzt... Und natürlich muss sich jeder dran halten, keine Frage, oder? Nur weil jetzt einmal vielleicht der Geschäftsführer durchläuft, oder? Heißt es nicht, dass es die anderen auch nicht machen müssen, oder? Sondern deren Aufgabe wäre es eigentlich, ihm das aufzuzeigen und zu sagen, stopp. Das, was du da machst, ist nicht das, was wir vereinbart haben, was wir ausgemacht haben, oder? Das wäre eigentlich so, wie Führungskräfte dann auch reagieren müssten und auch die Mitarbeiter.
Oder? Ja, genau.
Aber natürlich, Vorbildwirkung ist ein ganz entscheidendes Thema in der Führung, oder? Was lebe ich vor? Oder komme ich als Führungskraft auf jedes Meeting zu spät und setze mich einfach hin und sage nichts, gell? Mhm. Ja, was denken sich alle anderen, die da sitzen, natürlich.
Und jetzt ich hake gleich ein. Ja? Und das gilt ja nicht nur für den Chef.
Nee,
Führungskraft kann auch ein Abteilungsleiter
absolut
sein. Ja?
Absolut.
Und exakt darum geht es meiner Meinung nach, dass ich die Leute auch gerne in Verantwortung sehe. Leute, ihr seid in dem Theaterstück dieses Unternehmens, spielt ihr eine Rolle. Ja. So, und da kann man sich nicht mehr frei bewegen, sondern ihr habt eine Verantwortung, ihr seid Vorbild, ihr seid das Ideal, im Idealfall, woran sich alle orientieren können. Also das ist auch Verantwortung. Ja, Verantwortung nicht nur für Geld und für Termine Produktentwicklung oder was auch immer, Herstellung, was es auch immer sein mag, sondern ihr habt auch eine soziale Verantwortung.
Ja, das ist in der Führung natürlich immer ganz auch was Zentrales, oder? Ich habe Verantwortung für Ergebnisse. Ich muss natürlich schauen, dass die Ergebnisse passen in jedem Unternehmen. Das ist so, dass Ziele erreicht werden, dass überhaupt mal Ziele formuliert werden, dass es eine Richtung gibt, eine Orientierung, dass die Ergebnisse auch erreicht werden. Und ich habe natürlich auch die Verantwortung für die Menschen, oder? Das ist ganz, ganz klar, ja. Das bedingt sich, oder? Und das ist ja auch das, was einen Führungsjob am Schluss zu einer schönen Aufgabe macht, wenn man das wirklich gern macht, oder? Aber es setzt natürlich voraus, dass ich eben nicht nur auf die Ergebnisse schaue, sondern halt eben auch mich darum kümmere, wie geht es den Menschen, wie kann ich die Menschen weiterentwickeln, weil ich kann ja als Führungskraft alleine am Ende des Tages gar nichts machen. Ich brauche ja die Menschen um mich herum, die ja die Leistung bringen, die Ergebnisse erzielen, oder?
Und lass es mal genau nehmen, wenn morgens bei Blum oder bei Krass niemand kommt und in die Firma reingeht, an die Maschinen, an die Schreibtische, findet das Unternehmen nicht statt.
So ist es, ja.
Also
ganz klar, ja.
Die Menschen sind die Seele von den Unternehmen, und das gilt für jedes Unternehmen. Und jetzt lass mich noch auf den einen Punkt eingehen, der mir auch immer wieder begegnet. Mhm. So die typische Antwort, ja. Harald, lass uns erstmal gucken, dass wir die Zahlen in den Griff kriegen und dann können wir uns um diese Themen kümmern. Mhm. Ja?
Ja.
Wo ich immer sage, Leute, seid euch bewusst, wenn ihr euch zuerst um die Themen kümmert, dann kommt der Erfolg quasi zwangsläufig.
Ja.
Also es gibt einen schönen Spruch, das Geld verdienen folgt aufs Richtigmachen. Das
steckt schon im Wort, er folgt. Gell?
Genau.
Ja, das ist so. Also das ist natürlich etwas, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind, oder? Dass es natürlich auch Geschäftsführer, Führungskräfte gibt, die sagen, du, zuerst müssen wir mal wieder gute Zahlen schreiben und dann können wir uns um die Menschen kümmern, um die Führungskultur, um die Führungsthemen, um die Organisation. Aber es ist natürlich in Wahrheit genau umgekehrt, oder? Also wenn die Zahlen nicht stimmen, das ist ja Symptom, oder? Das hat ja Ursachen, das hat Gründe. Und dann muss ich dort hineinschauen. Das hat eben sehr oft damit zu tun, dass es von der Führung her nicht passt, oder dass es in der Organisation Themen gibt, die nicht passen, dass es Konflikte gibt, über die vielleicht nicht gesprochen wird, oder dass es gar keine Konflikte gibt,
genau.
weil, weil das ist ja auch so ein Thema, oder? Dass man sagt, das ist also diese gesunden Konflikte nicht gibt oder die es in der Sache braucht oder nicht auf der menschlichen Ebene, um weiterzukommen. Also gibt es ganz, ganz viele Themen und wenn ich das immer so vor mir herschiebe, wenn ich mich dem nicht stelle, dann werden auch die Zahlen nicht besser werden. Ja. Es ist auch das, wo wir ständig natürlich Überzeugungsarbeit leisten wollen oder das versuchen, Gespräche führen. Ja. Dasselbe Thema ist natürlich auch, oder, dass man dann oft das Gefühl da ist, das kann man ganz schnell machen. Oder? Das machen wir 2-3 Trainings und dann wird wieder alles gut, oder? Mhm. Oder jetzt haben wir 2-3 Trainings gemacht und jetzt können wir wieder mal 5 Jahre nichts machen. Auch das ist nicht so, oder? Ich sage immer, wenn du jetzt den Odermatt hernimmst, der den Ski-Weltcup gewonnen hat, der hört auch nicht auf zu trainieren, weil er jetzt den Gesamtweltcup gewonnen hat, sondern der trainiert am nächsten Tag wieder weiter. Oder? Für jeden Sportler ist das normal, dass ich trainieren muss, dass ich mich coachen lasse, dass ich an mir arbeite, um mich weiterzuentwickeln. Ja.
Genau. Ja. Du hast jetzt gerade den Mario Odermatt genannt. Ja? Da kannst du auch den Marcel Hirscher nehmen. Oder den Boris Becker, den Djokovic. Ja. Ja? Wurscht. Die alle haben Trainer und Coaches. Ja. So, also selbst Leute in der Weltspitze sagen, ich habe da noch jemand, der mir hilft, noch besser zu werden. Ja. Kein einziger CEO, der mir bekannt ist, hat einen Coach. Das finde ich echt schwierig.
Ja, es gibt Gott sei Dank schon solche, oder, die nicht nur den Coach gegen den Bauch da engagieren, sondern auch für andere Themen. Bei mir ist es so, das finde ich ganz spannend, ich habe mehr eigentlich Frauen, die das Sparring suchen, die das Coaching suchen, auch Inhaberinnen, auch Geschäftsführerinnen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Frauen sich generell lieber solchen Themen stellen, auch offener sind für die Weiterentwicklung und auch sich leichter tun, das auch mit ihren Führungsteams zu teilen. Also das ist, wenn ich so jetzt bei mir schaue, finde ich das ganz spannend, oder? Aber es gibt auch Männer. Also es ist nicht so, dass es die Männer nicht machen. Bei den Männern ist halt oft ein bisschen ein Ego-Thema, oder? Also wenn ich das nicht selber lösen kann, dann habe ich versagt, oder? Ich bin ja Führungskraft oder CEO geworden, weil ich so gut Probleme lösen kann, oder? Und dann kann ich auch das selber lösen. Und da brauche ich keine Hilfe und keine Unterstützung. Und ganz ehrlich, wenn ich zurückblicke in meiner persönlichen Karriere, gab es auch solche Zeiten, wo ich das noch geglaubt habe, ich kann das alleine lösen. Ja,
da muss ich gar nicht so weit zurückblicken.
Da gibt es halt dann die eine oder andere Erfahrung, wo man halt selber auch mal auf die Schnauze fällt und dann merkt, es ist nicht so schlecht, wenn ich mir da Hilfe hole.
Ich sage, das ist auch ein Generationenproblem, meines Erachtens.
Ja.
Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe erst spät verstanden, dass ein Trainer nicht selbst Elfmeterschießen können muss.
Genau.
Ja? Oder Flanken schlagen oder was auch immer. Also man braucht Leute, die das gut können.
Jürgen Klopp war nie ein
guter Fußballer. Ein
Spitzenfußballer, war
gut, aber nicht
irgendwo mittelmäßiger Profi, aber nie ein Spitzenfußballer. Ganz genau. Ja, das mit der es kann ein Generationenthema sein. Mir fällt jetzt sogar die Geschichte ein. Durfte mal einen jungen Geschäftsführer zeitlang begleiten, auch mit seinem Führungsteam, das ihn aufgebaut hat. Und da gab es dann eine Mitarbeiterveranstaltung, wo dann so die neue Strategie auch vorgestellt wurde. Und weil du das jetzt gerade so erzählst. Und der hat dann am Anfang gesagt, ja, und übrigens da hinten, da sitzt mein Coach. Also der hat das auch seinen Leuten so gesagt. Ja cool. Also der hat da kein Problem damit gehabt, sondern im Gegenteil. Ja. Genau, ja. Also es hängt vom Typ ab, aber es kann auch durchaus ein Generationenproblem sein, dass man sagt, früher hast du eher geglaubt, du musst das alles selber lösen. Nur dann bist du eine gute Führungskraft. Und da hat sich sicher viel geändert. Ja,
ja glücklicherweise. Ja. Also ich finde das sehr, sehr schön, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Genauso, dass es heute auch völlig normal ist. Da ist gerade die Formel 1 ein wunderbares wunderbare Projektionsfläche, dass ein Fahrer auch mal sagen kann, dass er nicht gut drauf war oder dass er mentale Probleme hat oder psychische Probleme hat, dass das auch völlig normal ist in der Drucksituation, mal einen Fehler zu machen.
Absolut. Ja? Ich glaube, das ist auch etwas, wo man im Moment aufpassen muss, wenn man so auf LinkedIn unterwegs ist und so. Es wird sehr, sehr viel in das Thema Führung reinprojiziert. Oder? Das wird auch ein bisschen überhöht. Oder? Führung ist für alles verantwortlich. Und damit macht man auch Führungskräften ein Stück weit Angst oder solche, die es vielleicht werden wollen. Und ich sage dann immer, das ist auch Führungskräfte, Geschäftsführer, Führungskräfte sind keine Übermenschen. Die haben gute Tage, schlechte Tage, so wie wir das auch hatten. Und die machen auch Fehler. Die entscheidende Frage ist ja, wie gehe ich denn um in der Situation? Oder ich kann ja, wenn ich, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, ich komme zu spät auf das Meeting, dann kann ich ja das kurz erklären und sagen, dass mir das jetzt leid tut, was auch immer. Das gibt einfach meinen Mitarbeitern ein anderes Gefühl und ist nicht in Ordnung, oder? Okay, ich andere kann das Wahrnehmung. Natürlich nicht fünfmal hintereinander machen, das ist auch klar, aber es erzeugt eine andere Wirkung und um das geht es, oder?
Ja.
Und genauso gibt es Situationen, wenn du unter Druck bist als Führungskraft, wo du halt mal emotional wirst, wo du vielleicht mal auch unüberlegt was sagst oder was auch immer. Ich habe immer hinterher die Möglichkeit, wenn ich reflektiere und oder wenn ich Feedback bekomme, dass ich das ja auch mit Kommunikation ein Stück weit wieder mich dafür entschuldigen kann oder das ja einfach auch zugeben kann, dass das ein Fehler war in der Situation. Genau.
Das macht für mich im Grunde Business wieder menschlich.
Ja.
Ja? Und das kann nur gut sein.
Ja, ich glaube, das wird anders nicht funktionieren.
Nein, es wird nicht funktionieren, das, weil sonst wird alles kühl und professionell.
Ja, ja.
Ich glaube, das wollen wir alle nicht.
Ja. Ja.
Wenn wir nochmal die Kurve zum Sinn nehmen, weil du das vorhin so schön gesagt hast mit den Symptomen.
Ja. Ja.
Eigentlich haben wir im Gesundheitssystem genau das gleiche Problem wie in den Unternehmen. Ja, weil du gehst mit dem Symptom zum Arzt, das Symptom wird behandelt, aber die Ursache interessiert erstmal gar niemand. Wir sehen ja, dass das Gesundheitssystem überhaupt nicht funktioniert, dass es geradezu kollabiert, weil wir eigentlich gar nicht mehr aufs Gesundwerden fokussieren, sondern nur aufs Beheben von Symptomen. Und im Grunde finde ich den Vergleich geradezu perfekt, um ihn auch auf die Unternehmen anzuwenden.
Ja.
Wenn wir nur Symptome behandeln und nicht die Ursachen, dann verändern wir eigentlich am Unternehmen nichts. Und so das ist das Schöne an deiner Aufgabe, finde ich. Die Transformation kann nur gelingen, wenn du bei den Ursachen anfängst, oder?
Genau, und das ist auch das Arbeiten. Drum arbeiten wir auf zwei Ebenen. Einmal natürlich auf der Organisationsebene, auf der Unternehmensebene, auf der Bereichsebene, was auch immer, oder auf der Teamebene. Aber dann natürlich auch auf der persönlichen Ebene. Das heißt, ich sage immer in unseren Trainings, Führungskräfteentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung, oder? Weil den alten Spruch kennen wir und es ist immer noch wahr, ich muss zuerst einmal mich selber führen können, bevor ich andere führen kann. Und das ist etwas, da werde ich nie fertig damit. Das ist ein ständiger Prozess. Und darum ist es ganz wichtig, eben auf beiden Seiten zu arbeiten. Und da ist es auch drum ganz gut, das merke ich auch immer wieder in den Coachings, die ich mit zum Beispiel mit Geschäftsführern dann mache, oder? Dass die dann auch für sich noch einmal erkennen, welche Wirkung sie ins Unternehmen erzeugen. Also diese Multiplikatorwirkung. Mhm. Und das wird ihnen dann oft erst auch so bewusst einmal, wenn wir so in Beispiele, in Situationen reingehen, oder? Wo sie sagen, ich verstehe gar nicht, warum jetzt die so reagiert haben oder warum diese und jene Situation so gelaufen ist. Und wenn man das dann so zurückführen kann, ja, was war denn dein Beitrag oder was hast du gemacht oder was auch immer, dann merken die, hoppla, ich habe schon eine Wirkung, oder? Mit dem, was ich mache, mit der Präsenz, mit der ich mich zeige im Unternehmen, wie ich kommuniziere, oder? Wie ich mit Fehlern umgehe und so weiter. Und darum braucht es eben auch für nachhaltige Veränderung, Transformation braucht es auch die Arbeit auf der persönlichen Ebene.
Lass mich zum Abschluss noch auf eine Geschichte eingehen, die mir irgendwann mal begegnet ist. Ich war Untermieter zwischenzeitlich mal als junger Mann bei einem Architekten, Star-Architekten.
Jawohl.
Und dann hat er irgendwann mal den einen Satz zu mir gesagt, dass er sagte, weißt du, Städteplaner kann man erst werden, wenn man mal ein paar hundert Häuser gebaut hat. Und eigentlich ist das, was uns beiden jetzt im Nachgang an die zwei Karrieren bei den Möbelbeschlägeherstellern zugute kommt, ist, dass wir vom Architekten zum Städteplaner werden. Also die Aufgaben werden größer und wichtiger. Ja. Und wenn wir aber das Kleine nicht über viele Jahre gemacht hätten, ja, und viele Dinge auf die Welt gebracht, viele Leute geführt, wichtige Rolle im Unternehmen eingenommen, wären wir gar nicht in der Lage, jetzt den Job zu machen, den wir jetzt machen.
Genau. Ja, das ist mir auch immer wichtig, oder, dass ich auch meinen Kunden, die spüren das auch sofort. Ich kenne, ich bin, sage jetzt in Anführungszeichen, nicht nur Trainer, Coach und habe mein Wissen aus Büchern, sondern ich kenne die andere Seite aus gut 20 Jahren, die Praxis, und weiß auch, wie das ist, in Situationen zu stehen, wo es mal Druck gibt, wo man Ergebnisse liefern muss, wo es vielleicht im Umgang mit Menschen einmal schwierig wird, auch für einen selber und all diese Dinge. Und das ist auch
völlig normal.
Das Wissen, den Erfahrungsschatz, glaube ich, auf den wir da zurückgreifen können. Und das braucht es auch, ganz, ganz wichtig.
Ja. Bernhard, jetzt lass dir erstmal tausend Dank sagen. Es war echt eine kurzweilige Auseinandersetzung. War schön, von dir mal ein paar Dinge zu erfahren. Und ich glaube, wir hätten noch ungefähr 100 weitere Geschichten. Ja. Wenn wir Lust haben, setzen wir irgendwann noch fort.
Absolut, Harald. Vielen Dank. Schön, dass du Gast warst bei uns heute.
Und ja, sehr gerne.
Können wir sehr gerne mal fortsetzen.
War mir ein Fest.
Danke dir.
Tausend Dank.